Das ist ein Podcast von Schweizer Radio Dieres. Weitere Informationen finden Sie auf www.dieres.ch.
Das Tagesgespräch.
Kathrin Altweg, ein Felsbrocken, der etwa 50 Meter gross ist, raset auf den Mars zu. Wie genau weiss man, ob der jetzt morgen trifft oder eben knapp vorbeigeht?
Die Wahrscheinlichkeit, dass er noch trifft, ist jetzt 1 zu 10.000. Das Letzte, was ich gehört habe, das heisst, er wird alle von Aussicht noch vorbeifliegen am Mars.
Und wie genau weiss man denn das? Zuerst hat man ja gemeint, es sei etwa 1 zu 25 das Risiko, dass er trifft. Jetzt ist es 1 zu 10.000. Hat man da zuerst falsch gemessen oder falsch gerechnet?
Hat man nicht. Man kann einfach so eine Bahn nicht so einfach bestimmen. Man sieht zuerst nur ein Pünktchen. Man muss das verfolgen, damit man weiss, was dann eben in einem halben Jahr ist. Und je länger man beobachtet, umso genauer wird die Beobachtung. Also am Anfang ist es relativ eine breite Verteilung, die man annehmen kann. Es trifft auf dem Mars oder nebendran. Und mit der Zeit wird es immer enger. Und dann wird entweder die Wahrscheinlichkeit grösser, dass es auf dem Mars trifft, oder eben kleiner, wie in diesem Fall.
Also jetzt mit der Zeit sind die Forschenden dazugekommen, 1 zu 10.000 ist die Wahrscheinlichkeit. Das heisst, morgen er trifft nicht.
Er trifft nicht, ja.
Er trifft nicht. Wenn er treffen würde, was würde da passieren? Würde man das zum Beispiel von der Erde aus sehen?
Ich weiss jetzt nicht, auf welcher Seite vom Mars er trifft. Wenn er auf unserer Seite trifft, dann gäbe es eine Staubwolke. Die sieht man mit Teleskop, aber nicht von bloßem Auge.
Und etwas spüren würde man auch? Gibt es irgendeine Erschütterung?
Also bei uns sicher nicht, bei den Mars-Menschen vielleicht schon, wenn es das gäbe.
Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse würde sich so von einem Aufprall gewinnen?
Man lernt bei diesem Fall vor allem etwas über den Planet selber, also weniger über einen Asteroid. Der trifft einfach auf, aber er tut sehr viel Material vom, in diesem Fall Mars, wegspicken. Das könnte man beobachten und könnte auch sagen, aus was es besteht.
Und was könnte man jetzt zum Beispiel lernen über den Mars?
Also bei Mars vermutet man ja, dass er unterirdisches Wasser hat. Wenn er gerade an einem gebigen Ort auftrifft, könnte Wasser freigesetzt werden. Das könnte man eventuell detektieren. Das wäre natürlich grossartig.
Aber Mars-Männchen ja oder nein, da wird man nicht wissen.
Nein, darüber. Sicher nicht.
Was macht ihr morgen? Schaut ihr mit dem Teleskop in den Himmel oder wie verfolgt ihr die Flugbahn von diesem Felsbrocken?
Also ich werde das im Internet verfolgen, wie alle anderen interessierten Leute auch, weil das ist nur für grosse Teleskope zugänglich und da hat man von der Uni Bern eigentlich keinen direkten Zugang.
Also die würden da mit euren guten Teleskop, die ihr dort habt, würden das gar nicht wirklich sehen? Auch wenn es auf unserer Seite würde passieren?
Also von unserer Seite, so viel ich weiss, ist es so am Tag. Dann sieht man sowieso sehr schlecht. Also man müsste schauen, dass man nicht mehr von der Nachtseite aus das gesagt hat.
Wie außergewöhnlich ist jetzt das morgige Ereignis von einer Fast-Kollision? Vom Geschoss mit dem Mars?
Das passiert alle paar Jahre.
Alle paar Jahre, ja. Dass so ein Geschoss kommt. Es hat auch heute einen Felsbrocken gehabt, der an der Erde vorbeigeflogen ist. Etwa in die Distanz von 1,5 Mal Erde-Mond. Ein Durchmesser von, ich weiß es nicht genau, 150 bis 600 Meter. Wie außergewöhnlich ist das Ereignis?
So etwas passiert alle paar Jahre, alle 10 Jahre, also ich habe nachgeschaut, der nächste Vorbeiflug ist 2011 und dann wieder 2024.
Also es kommt etwa vor, dass etwas vorbeifliegt, aber meistens ist es sehr weit weg.
Normalerweise ist es ausserhalb der Mondbahn.
Ein so Geschoss, das der Welt könnte gefährlich werden und wo man auch schon viel darüber gelesen hat, ist der Apophis. Das ist etwa 300 Meter lange Brocken und der fliegt im Jahr 2029 bei etwa 30'000 Kilometer an der Erdoberfläche vorbei. 7 Jahre später könnte er sogar mit der Erde zusammenputschen. Wie gefährlich ist denn der Apophis?
Also, als man den 2004 entdeckt hat, hat man das Gefühl gehabt, er trifft den wirklich 2029. Aber wie ich beschrieben habe, der Fehler wird immer kleiner. Am Anfang ist auch sogar die Chance noch gestiegen, dass er auf den trifft. Aber mittlerweile ist man so gut, dass man kann sagen, 2029 sicher nicht. Es besteht eine ganz kleine Wahrscheinlichkeit, wenn er 2029 am richtigen Ort durchfliegt, dass er dann 2036 beim nächsten Umgang den trifft.
Also, diese Wahrscheinlichkeit besteht tatsächlich.
Die ist nicht null, aber sie ist sehr klein.
Jetzt die NASA, die amerikanische Weltraumbehörde, die tut seit 10 Jahren forschen und probiert mit einem Programm so gefährliche Geschosse aufzuspüren. Sind das die einzigen oder tut zum Beispiel Russland und China schauen die auch in den Himmel auf und haben so ein Überwachungsprogramm?
Es schauen eigentlich alle in den Himmel auf, alle Astronomen, die es gibt. Und die NASA ist vielleicht die einzige, die das mit dem Zweck sucht, gefährliche Objekte zu detektieren.
Sie hat bereits mehr als 5'000 so Fels- und Gesteinsbrocken entdeckt und etwa 1'000 davon hat sie als tatsächlich gefährlich eingestuft. Findet die NASA jetzt alle oder besteht auch die Möglichkeit, dass es solche gibt, die sie überschaut?
Sie findet vor allem die grösseren. Und die grösseren, die eine Umlaufbahn hat, die regelmässig unsere Erdbahn kreuzt.
Die grösseren findet sie, das heisst, wie gross müssen denn die etwa sein, dass sie die sieht?
Ja, ein paar hundert Meter. Je nachdem, wie nahe sie an die Erde kommen, sieht man auch kleinere, aber die ganz kleinen sieht man sicher nicht. Und so ein Kilometer, sie wollen mit der Zeit 95% von all denen, die grösser sind als 200 Meter, entdecken.
Gibt es da auch solche, die auf alles so schnell kommen, dass man sie gar nicht sieht? Also, dass sie herrasen und schon gerade da sind?
Da gibt es sehr viele. Es gibt wahrscheinlich noch einmal so viele mindestens, die man nicht detektieren wird und die auch gross sind, insbesondere Kometen, die kommen von viel weiter raus. Die sieht man vielleicht im letzten halben Jahr, wenn überhaupt. Und da hat man sehr wenig Vorwarnzeit.
Die sagen, ein halbes Jahr ist wenig Vorwarnzeit. Also ich muss mir nicht vorstellen, dass man heute einen sieht und morgen Lotterie.
Doch, das ist auch möglich. Ja. Ja.
Wie nach verfolgt ihr das Überwachungsprogramm oder die Kometen und Asteroiden und Meteoriten, die da um die Erde herumschwirren?
Also mich interessieren vor allem Kometen. Aber nicht wegen dem Einschloss, sondern weil es sonst interessante Objekte sind. Und von dem her gesehen, wenn ich die neuen Kometen, die man sieht, verfolge. Aber nicht Asteroiden.
Und welche Bedeutung haben die Überwachungsprogramme jetzt für die Wissenschaft, für die Astronomie und für die Planetenforschung?
Es gibt natürlich eine sehr gute Statistik, über was rum ist. Aus der Verteilung von solchen Himmelskörpern kann man auch nicht zurückrechnen, wie das Sonnensystem früher ausgesehen hat. Da hat es viel mehr Asteroiden gegeben. Und eben auch viel mehr Einschläge wegen dem. Und das ist das Mittel, wie man kann die Geschichte von unserem Sonnensystem erforschen kann.
Und wieso hat es denn früher mehr gegeben? Ist es heute sicherer geworden? Oder wie lässt sich das
erklären? Ja, weil alle, die auf Kollisionskurs waren mit irgendeinem Planet, Mars, Erde, Jupiter, die sind mittlerweile, haben die Gelegenheit gehabt, einzututschen und sind damit eliminiert.
Also wir leben heute sicherer als zum Beispiel Dinosaurier von 65 Millionen Jahren?
Ja, das ist eine zu kurze Zeit. Oder? 65 Millionen Jahre ist relativ kurz in der Geschichte des Sonnensystems, aber wir leben sich viel sicherer als vor 3 Milliarden Jahren.
Wenn wir jetzt gleich noch ein bisschen probieren, ein Schreckensszenario uns vorzustellen, Kathrin Altweg, wenn jetzt so eine Brocken würde auf der Erde einschlagen. Also zum Beispiel der wie der Apophis, der etwa 300 Meter lang ist. Ging die da die Welt unter oder mit was für einem Szenario müsste man da rechnen?
Nein, die Welt ging sicher nicht unter wegen so einem Brocken. Der ist ja immer noch extrem viel kleiner als die Erde. Aber er würde ein riesen Loch machen. Wir rechnen mit einem Krater vielleicht von 20 Kilometer. Also je nachdem, wo er runterkommt, wenn er ins Meer fällt und 6 mal mehr von der Erde ist mehr als Land, dann gibt es einen riesen Tsunami. Wenn er aufs Land trifft, kommt es darauf an, bewohnt oder nicht bewohnt. Aber auf jeden Fall gibt es eine riesen Staubwolke und damit einen sogenannten nuklearen Winter. Es wird also dunkel auf der ganzen Erde. Und nicht nur, wo er runterkommt. Und damit wird es kalt.
Und das würde in nützlicher Frist wieder vergehen, beziehungsweise die Sonne wieder durchkommen, oder würde das schon länger, dass es eben so lange dunkel wäre, bis mehr oder weniger alle verhungert wären, zum Beispiel?
Auch das kommt halt sehr darauf an, wo er runterkommt, mit welchem Winkel er runterkommt, was für Material unten ist. Je nachdem kann das schon sehr lange gehen, bis die Sonne wieder durchmacht. Und es gibt mindestens eine sehr lange Durststrecke, die es auch wenn nicht mehr viel zu essen hat auf der Erde.
Also man hat ja ein bisschen Erfahrungen, zum Beispiel 1909 ist so ein Himmelskörper auf der Erde zugerasen. Der ist allerdings dann nicht ganz oben runtergekommen, der ist ein paar Kilometer ob der sibirischen Steppe irgendwie verglüht, aber es hat trotzdem Wälder geknickt und einen Grossbrand ausgelöst, der zum Beispiel Wälder in Grössenordnung von Bern und Freiburg betroffen hat. Das ist 1909 08 gewesen. Wir rechnen damit etwa 100 Jahre, seit so einer kommen, ist jetzt gleich der nächste so brockenfällig.
Statistisch gesehen schon, aber das heisst natürlich nicht, dass ein Mann kommt, er kann erst in 100 Jahren kommen. Das war ein sehr viel kleinerer Brocken, der war nur 30 Meter gross, aber das hat gelangt, für eine grosse Druck- und Hitzewelle zu machen. Er ist auch noch über einem Gebiet runtergekommen, wo der Wald sehr schlecht weg war und darum hat das alles verbrannt.
Ist es denn, die Rechnung, dass es so etwa alle 100 Jahre so ein Geschoss kommt, ist das realistisch oder ist das Schwarzmalerei?
Nein, das ist durchaus realistisch für einen 30 Meter grossen Brocken. Grössere, eben 300 Meter, das kommt all paar 10'000 Jahre vor und Kilometer nachher alle paar 100'000 Jahre und so eine Dinosaurier Asteroid alle paar Millionen oder 10 Millionen Jahre.
Also vom Dinosaurier-Asteroid denkt man ja, dass der schon runterkommt, zuständig oder verursacht hat, dass dann Dinosaurier ausgestorben sind. Glaubt ihr an die Theorie?
Ich glaube schon daran, das ist sehr wohl möglich. Wobei, da wird auch nicht alle Dinosaurier auf einmal ausgelöscht haben. Aber wahrscheinlich wird dann eben das Essen, Nahrung für die, vor allem Vegetarier, sehr knapp gewesen. Und dann sind sie wegen dem ausgestorben.
Gibt es da jetzt Gebiete, die besonders gefährdet sind, dass etwas einschlägt? Oder ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einen prägt, auf der ganzen Welt gleich?
Die ist überall gleich.
Wenn wir jetzt an das NASA-Forschungsprogramm zurückdenken, Kathrin Altweg, was bringt denn jetzt das Programm für die Sicherheit von der Erde? Wenn jetzt die NASA wirklich ein Geschoss entdeckt, das unterwegs ist, Richtung Erde, hat man die realistische Chance, das abzulenken, von uns fernzuhalten?
Es bringt nicht sehr viel, das Programm. Aber man kann mindestens versuchen, wenn man genug lange Vorlaufzeit hat und mit genug lang meine ein paar 10 Jahre, also zwischen 10 und 20 Jahren Minimum, kann man eine Raumsonde dort raufschicken. Man kann zum Beispiel an diesem Asteroid Spiegel befestigen und dann hoffen, dass der Strahlungsdruck von der Sonne den Asteroid ein bisschen aus der Bahn schiebt.
So, dass er dann der Erde vorbeischiessen.
Genau.
Theorie mit einer Atombombe oder irgendwie mit einer Riesenrakete drauf zu schiessen?
Das hat man ja am Anfang das Gefühl gehabt, das würde man dann machen. Das ging viel schneller. Aber die Chance ist sehr gross, dass man damit einfach eine Streubombe macht. Also der Asteroid wird sich nicht einfach auflösen, er wird in verschiedene Brocken zerfallen und damit einfach die grössere Fläche von der Erde brechen.
Dass unter dem Strich der Schaden grösser wäre als der Nutzen.
Oder mindestens gleich gross.
Muss man dann daraus schliessen, dass die Bemühungen von der NASA, das ist mehr eine Beruhigungspille, als dass es wirklich könnte nützen auf der Erde?
Würde ich schon sagen, ja.
Ganz eine andere Zeitungsmeldung. Ich habe gelesen, funktionsuntüchtiger US-Satellit soll demnächst in Richtung Erde stürzt jetzt in Richtung Erde und soll Ende Februar, Anfang März einschlagen. Wie gefährlich ist denn so etwas?
Also wenn er euch auf den Kopf geht, ist es schon nicht gäbig. Das passiert einfach von Zeit zu Zeit, dass Weltraumschrott oben runterkommt. Das sind auch ausdiente Raketen, also ein Stück von Raketen. Das sind Satelliten, die runterkommen. Aber die Chance, dass jemand von uns getroffen wird, ist beliebig klein. Das meiste wird verglühen in der Atmosphäre. Und eben die Chance, dass sie im Meer landet, ist sowieso viel grösser, als das auf dem Land endet.
Also es kommt relativ viel Schrott runter, aber im Vergleich zu Kometen oder Asteroiden ist ihr Zerstörungspotenzial relativ klein.
Es wird einfach einzelne Leute treffen und nicht gerade eine ganze Stadt oder die ganze Erde, ja.
Kathrin Altweg, wenn wir jetzt noch ein bisschen darüber reden, was denn ihr konkret forscht als Planetenforscherin. Ihr interessiert mich vor allem für Kometen. Das kann ich mir so vorstellen, eine Art dreckige Eisberge. Die kommen aus dem Weltall und nach dem heutigen Forschungsstand haben sie das Wasser auf die Erde gebracht. Was hat jetzt euer Forschungsgebiet mit der Diskussion zu tun, ob uns die Geschosse aus dem Weltall allenfalls gefährlich werden könnten?
Kometen haben relativ unregelmäßige Bahnen. Die kommen in die Nähe von der Sonne. Einmal ein kleiner Teil der Kometen. Die meisten bleiben immer weit weg. Und sie ist sicher nicht gefährlich. Aber es gibt solche, die in die Nähe kommen. Das ist eben dann, wenn man sie auch sieht. Insofern hat es einen gewissen Zusammenhang. Aber es hat vor allem eben die Theorie, dass Kometen mindestens einen Teil vom Wasser gebracht haben, dass Kometen eventuell auch organisches Material gebracht haben, das das Leben ermöglicht hat auf der Erde, hängen natürlich direkt mit Einschlägen zusammen. Ohne Einschläge könnte das nicht sein.
Also die Kometen haben uns das Wasser gebracht. So viel weiss man. Was weiss man sonst noch über die Kometen?
Dass sie eben sehr viel organisches Material enthalten. Organisches Material, das älter ist als unser Sonnensystem, irgendwann im Weltall entstanden ist. Und es ist möglich, dass unser Leben eben wegen diesem organischen Material überhaupt existiert.
Tut denn eure Forschung zum Beispiel Aufschluss darüber geben, ob es ein Leben gibt außerhalb von unserem Sonnensystem? Ist das auch eine von euren Forschungsfragen, die ihr beantworten
könnt? Das können wir sicher nicht beantworten, aber wir können mindestens sagen, dass es das, was bei uns im Sonnensystem passiert und passiert ist, auch an anderen Orten möglich gewesen wäre.
Das heisst, aus eurer Sicht ist es möglich, dass irgendwo weit draussen auch noch ein Lebewesen
aus meiner Sicht gibt. Ist es sogar relativ wahrscheinlich. Aber die Lebewesen, mit denen werden wir nie Kontakt aufnehmen können, weil die ziemlich sicher so weit weg sind und vielleicht überhaupt nicht im Moment den gleichen Entwicklungsstand haben wie wir, dass wir hier Kontakt aufnehmen miteinander.
Und so gesehen könnten die uns auch nicht gefährlich werden, weil sie eben so weit weg sind,
das sowieso
dass gar
nicht,
kein Kontakt wirklich
nein.
möglich wäre. Wenn wir jetzt noch einmal auf die Chance schauen, dir persönlich, habt ihr eine fatalistische Haltung, wenn es passiert, dann passiert es, oder kann man dann wirklich im Notfall noch etwas dagegen tun?
Nein, meine Haltung ist schon eher fatalistisch. Ich habe das Gefühl, der Mensch muss nicht meinen, er kann alles beherrschen. Also wir können unser eigenes Wetter nicht beherrschen. Wir haben es noch nicht zustande gebracht, schon um eine Hagelwolke loszuregnen. Wie wollen wir dann einen Komet oder einen Asteroid von der Erde fernhalten? Wenn es passieren muss, dann passiert es.
Kathrin Altweg, als Wissenschaftlerin, wie gross ist denn eure Angst, dass ihr es noch erlebt, dass so ein Geschoss einschlägt und dass die Welt untergeht?
Eigentlich überhaupt keine Angst.
Keine Angst. Und stimmt denn auch die Aussage, es ist nicht eine Frage, ob das Geschoss irgendwann kommt, sondern wenn es kommt?
Das würde ich sagen, ja, das stimmt.
Kathrin Altweg, ich danke euch für das Gespräch.
Merci.